Hallo, heute sind wir an der Universität Mannheim mit Alette Kehne. Sie ist hier Professorin für mittelalterliche Geschichte und möchte mit uns heute über eine bisschen umfangreichere Publikation als nur ein Paper reden. Herzlich willkommen, worum geht's denn?
Hallo und danke für die Einladung, freut mich sehr. Es geht um eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit. Es geht um meine These, dass wir das Rad nicht neu erfinden müssen, wenn es um Nachhaltigkeit geht, sondern dass Menschen in anderen Gesellschaften in der Vergangenheit durchaus wussten, wie nachhaltige Bewirtschaftung von Ressourcen und in Kooperationen und so weiter funktioniert.
Das heißt, wir reden heute über ein Buch und speziell hatten wir uns vorher ausgemacht, dass wir uns zwei Kapitel anschauen, nämlich Kapitel 5, da ging es um Spenden und Stiften, und Kapitel 6 zum Thema Minimalismus. Vielleicht starten wir mit Thema 5, also Kapitel 5, Spenden und Stiften. Da ist eines der ersten Punkte gleich die Brücke von Avignon gewesen. Und da gibt es irgendwas, was nennt sich so Brückenbrüder und einen Brückenorden. Wollen Sie da vielleicht ein bisschen die Geschichte erzählen?
Sehr, sehr gerne. Ja, das ist eine total spannende Geschichte, muss ich sagen. Bei der Recherche, ich war selber überrascht, weil das Problem in Avignon war, die Leute standen vor dem Out, wenn sie so möchten, weil in Avignon große Streitigkeiten herrschten. Einerseits lag es an der Rhone. Es gab eine starke städtische, kommunale Bewegung. Es gab aber auch einen Bischof und es gab den Kaiser und es gab sehr viele Machtzentren. Man spricht ja in dem Zusammenhang oft von polyzentrischen Machtverhältnissen. So, und die Leute wussten, wir brauchen eine Brücke über die Rhone, sonst rennt uns der Handel davon. Die Brückenverhältnisse waren ein Desaster. Man musste auf kleinen Schiffchen die Waren rüberschippern und dann auf der Île Barthélemy ausladen und dann wieder ein Stück laufen und dann wieder auf Schiffchen laden und auf die nächste. Außerdem waren die Wasserstände in der Rhone da unglaublich unterschiedlich. Die Rhone war damals nicht begradigt und nicht gezähmt. Das heißt, sie konnten von in kürzester Zeit von Trockenheit auf einen Meter oder so ansteigen. Jeder wusste, eigentlich brauchen wir eine Brücke, aber keiner hat sich getraut. Und dann kam so ein kleiner, ja, heute würde man sagen, so eine Greta Thunberg. Ein Benessé, ein Hirtenjunge aus den Bergen, der keine Ahnung von Brückenbau hatte, der keine Ahnung von Wasser hatte. Wir wissen nicht mal, ob er schwimmen konnte. Und der fühlte sich in der Sprache der Zeit, nannte man das dann, er hatte den Auftrag von Gott. Heute würde man sagen, er hatte eine Mission, er wusste, er hatte eine Message, er wollte was bewegen und verändern. Und dieser Benessé kam in die Stadt und hat dann beschlossen, okay, ich möchte diese Brücke bauen, geht zum Bischof, geht zu den Stadträten, spricht mit den Vertretern der Unternehmen, der städtischen und so weiter und bewirkt dann, also erst haben sie ihn verlacht und dann haben sie angefangen, sozusagen sich hinter das Projekt zu stellen und es ist ihm gelungen. Er hat ja selber die Brücke nicht gebaut, aber es ist ihm gelungen, alle dazu zu bringen, an einem Strang zu
Das
ziehen.
ist super, und der war richtig jung, der war wahrscheinlich 20 oder jünger.
16, 16. Es war ein unglaubliches Unternehmen, war vor allem, weil er auch die ganzen Hafenbetreiber dazu überreden musste, dass die ihre Rechte verkaufen, ja, für den Betrieb der Verschiffung der Ware, ne? Und das hat er geschafft. Und dann kommen ihre Brückenbrüder oder auch Schwestern ins Spiel, da waren auch Schwestern mit dabei. Heute würden wir sagen, das war das Team von Benessé. Die haben erstens große Crowdfunding-Aktionen gestartet, die haben Spenden eingesammelt, die haben auch Dienstleistungen eingesammelt. Sie haben dafür gesorgt, dass eben die Unternehmen zum Beispiel die Steine aus den benachbarten Steinbrüchen anbringen. Die haben dafür gesorgt, dass sich alle einbringen als Shareholder in dieses gemeinsame Projekt. Langfristig haben sie dafür gesorgt, dass die Reparaturarbeiten an der Brücke, die immer anfielen, unternommen wurden und sie unterhielten ein Brückenhospital. Heute würde man sagen ein Gasthaus, in dem man aber auch gepflegt wurde, wenn man krank ist, ja, im Mittelalter reisen.
Sie haben sich gedacht, ja, die bauen nur die Brücke hin, das ist für den Handel, für Reisende. Und das heißt, da muss auch irgendwie gleich sein Hospital oder halt sein Gasthaus
So ist
daneben,
es.
in einem sehr gemeinschaftlichen Denken. Also man
Ja.
baut etwas für die Gemeinschaft, für die
Ja.
Menschen, die da durchkommen. Dieses Gemeinwohl ist sehr groß im
Ja.
Vordergrund gestanden und dadurch haben sich coole Dinge aufgebaut, die
Ja.
dann auch irgendwie lang eigentlich angehalten
Ja.
haben.
Vielleicht sollte man auch dazu sagen, dass diese Brücke, also der Übergang über die Rhone bei Avignon nach Châteauneuf-du-Pape, fast ein Kilometer ist. Also es ist wirklich ein gigantisches Werk, was da innerhalb von
Unglaublich.
kürzer Zeit, nur 7 Jahre haben sie gebraucht, um die erste Brückenkonstruktion aufzubauen. Damals waren große Teile aus Holz. Es wurde dann nach und nach alles in Steine umgebaut. Heute stehen ja nur noch drei Bögen, die so in die Rhone reinragen. Aber bis dahin hat die funktioniert, vom späten 12. Jahrhundert bis ins
Da kann man auch was
18.
davon lernen, so jahrelang, jahrzehntelang ärgern sich die Menschen mit ihrem Boot, dann ein bisschen
Mhm,
gehen,
mhm,
Boot und so
mhm.
weiter. Und dann, wenn man sich einmal zusammenreißt und das gescheit aufsetzt und gemeinsam arbeitet, dann kriegt man das wirklich schön hin. in kürzerer Zeit, als sich darum zu ärgern.
Ja, haben Sie völlig recht. Da haben Sie völlig recht. Und gleichzeitig ist es eben genau das, auch diese Nachhaltigkeit, ja, dass diese gemeinschaftliche Aktion zu nachhaltigen Strukturen führte. Ist sicher natürlich am Ende für alle auszahlten, sonst wäre Avignon nie so reich geworden, sonst wäre der Papst nie nach Avignon gezogen. Ja, das ist ja ganz klar, dass alles das Folgen hat, die den Wohlstand der Leute in Avignon sehr gemehrt hat.
Am Ende des Kapitels geht es noch ein bisschen in die andere Richtung, weil jetzt haben wir sozusagen die Menschen als Gemeinschaft angeschaut, die das für den Handel machen. Und da geht es dann aber um die Fuggerei, also eigentlich, wovon einem Händler dann etwas gebaut wird für die Menschen, die das vielleicht nicht so günstig getroffen hat im Leben.
Genau, Augsburg, die erste, im Grunde gilt als eine der ersten sozialen Wohnungsbauprojekte überhaupt. Jakob Fugger hat sich als einer der ersten um das Jahr 1500 dafür eingesetzt, dass unverschuldet in Not geratene Augsburger Bürgerinnen und Bürger im Grunde zu extrem günstigen Preisen ein Jahr lang wohnen können. Auch 2 Jahre ging, aber es sollte eigentlich nur eine Übergangslösung sein. Im Grunde dafür sorgen, dass die Handwerker oder Handwerkerinnen mit ihren Familien ganz wenig Geld für Miete aufbringen müssen, um dann eben wieder in ein neues Gewerbe einzusteigen. Und das war schon bemerkenswert und vor allem, wenn man sieht, die Fuggerei gibt es heute noch. Auch das ist ein unglaubliches Projekt. Es war eine Stiftung, die eben auch langfristig auf Nachhaltigkeit setzt von Anfang an. Irgendwann hat sich die Stiftung vor allem in Liegenschaften umgewandelt und sie haben Geld aus den Wäldern, die Einkünfte aus den Wäldern für den Erhalt dieser Gebäude genutzt. Jeder, der wohnte, war dafür verantwortlich, dass er seine Wohnung instand hält, aber die Wohnungen waren im Grunde kleine 2- bis 3-Zimmer-Wohnungen für die damaligen Verhältnisse echt, also ordentlich, ja. Und ich weiß nicht, falls Sie die Gelegenheit haben, nach Augsburg zu gehen, gucken Sie dort vorbei. Es ist nämlich wirklich, man kann die heute noch betrachten, die Fuggerei wurde im Zweiten Weltkrieg ziemlich, ziemlich beschädigt. Aber auch davon haben sich die Stifter, also die Fugger-Stiftung, nicht abschrecken lassen. Das gemeinsam mit den Bürgern von Augsburg haben sie die wieder aufgebaut.
Ich finde das toll. Man denkt immer, wenn man an die Fugger denkt, also auch ich als wenig geschichtsträchtige Person, so als eine reiche Familie, die einfach sehr viel Handel betrieben haben, sozusagen selber sich das Geld so angeschaufelt haben, bis in diesen Grad. Aber eigentlich sieht man dann, dass diese Menschen auch die Verantwortung genommen haben, dass sie sehen, okay, wir haben zum Beispiel viel Geld, aber wir nehmen das auch in die Hand, um Menschen dann wirklich zu unterstützen in gewissen Bereichen. Da war dieser schöne Begriff im Buch, Historical Corporate Social Responsibility. Und ich glaube, dieses gerade Corporate Social Responsibility ist eine Sache, die man heutzutage sich in der Wirtschaft noch viel größer auf die Fahnen schreiben könnte. Also einfach was Gutes tun für Menschen.
Ja, und vor allem auch für die Wirtschaft handeln. Das ist schon ein interessanter Gedanke, für die Menschen zu handeln. Also Wirtschaftswachstum ist schon wichtig, ja? Für unser System ohne Wirtschaftswachstum funktioniert nicht nur, dass natürlich die Wirtschaft für die Menschen und jetzt immer mehr im 21. Jahrhundert natürlich auch für den Planeten zuständig ist. Das kommt erst allmählich jetzt in unseren Blick, ne? Und da ist die Corporate Social Responsibility wirklich ein ganz großes Thema, was ja oft auch zum Greenwashing und allem Möglichen verwendet wird. Aber ich glaube, die Unternehmen sind zum Teil schon auch sehr, sehr weit und versuchen immer mehr auch die Warenkosten dessen, was sie produzieren, aber auch dessen, was sie leisten für die Gesellschaft, für die Umwelt, für den Planeten, mit einzupreisen in ihre Bilanzen. Das ist schon, also eigentlich macht es mir Hoffnung auf Zukunft.
Gerade auch hier, wir sitzen gerade in einer Gegend, wo sehr große Unternehmen angesiedelt sind. Und auch wenn man hier an die Uni geht, jetzt sieht man ja teilweise, dass Unternehmen auch Geld in Bildung stecken. Also wirklich finanzieren, dass junge Menschen eine Ausbildung bekommen. Das ist zum Beispiel auch ein sehr guter Punkt, weil Ausbildung ist wichtig.
Das gehörte schon immer zu den Pflichten der Wohlhabenden. Und ich habe neulich irgendwo gelesen, die meisten Gesellschaften, außer dieser westlichen, in der wir eben leben, für die war Besitz etwas, was dazu da war, verschenkt zu werden. Das finde ich eigentlich eine gute Idee.
Und Besitzgeschenke sozusagen.
Ja, genau, man besitzt etwas. Aber eigentlich ist es, also diese Akkumulation von Besitz ist so eine Form des Einfrierens von Kapital oder die Begrenzung auf ganz, ganz kleine Kreise. Und es gibt viele andere Kulturen, die zum Beispiel über Potlatches und große Feste des Schenkens den Besitz einfach im Fluss halten, in der Zirkulation. Da sind wir jetzt auch bei den Minimalisten. Das ist nämlich ein Modell, was auch immer wieder dort stark gemacht wird. Kapital muss fließen, zirkulieren und totes Kapital ist eigentlich sowohl für den, der es hat, schädlich, macht ihn krank, ängstlich, geizig und geizige Leute sind keine sehr glücklichen Menschen, das wissen wir auch, ja. Und die Gesellschaft macht es natürlich ungleich. Und Ungleichheit ist einer der größten Feinde der Demokratie.
Das Schöne an Geld ist, dass man etwas so aktiv oder objektiv messen kann. Geld ist einfach ein Wert, der dasteht. Den kann man vergleichen, den kann man erhöhen oder erniedrigen. Und in unserer Gesellschaft haben wir an diesen messbaren Wert so viel dran gehängt im Vergleich zu unmessbareren Werten. Man hat das Gefühl manchmal, dass man mit viel Geld auch viel erreichen kann. Aber gerade die Franziskaner oder Franz von Assisi zeigt uns ja auch, dass man sehr viel bewirken kann, wenn man halt nicht unbedingt einen Haufen Geld anhäuft, sondern genau das Gegenteil macht.
Ja, das ist so sozusagen der Gegenpol. Ne? Diese Minimalismusbewegung, kann man sagen, ist es das Charisma des Verzichts und der Askese. Einer, der gar nichts braucht und nur aus sich selber heraus zufrieden und glücklich ist, der wirkt natürlich, der hat echt eine Anziehungskraft. Das ist heute auch so. Also Sie können von Franziskus bis Mahatma Gandhi gehen oder zurück in die Antike mit Diogenes von Sinope. Die haben alle gepredigt, Leute, seid mit dem zufrieden, was ihr habt, dann findet ihr das wahre Glück. Und lasst euch nicht immer ablenken von irgendwelchen anderen vermeintlichen Zielen und Errungenschaften. Wenn ihr sie habt, dann wollt ihr immer noch mehr. Und heute ist es ja total aktuell. Also ich gebe diese Minimalist Lifestyle. Auch da gibt es ja übrigens wieder sozusagen Competition. Ja. Wer kommt mit am wenigsten aus? Das ist auch lustig, aber ich glaube, es gibt eben auch in uns Menschen, ich glaube, es gibt einerseits das Bedürfnis, dass wir mehr wollen, aber es gibt gleichzeitig auch das Bedürfnis nach Entlastung, dass wir frei sind. Und wenn wir, das heißt ja immer so schön, wer loslässt, hat die Hände frei. Und Entlastung von Verantwortung, von Besitz, die Freiheit, irgendwie einfach unbeschwert zu handeln, die gibt es auch. Und da haben wir vielleicht in den letzten 50 oder 100 Jahren auch historisch ein bisschen diesen anderen Strang aus dem Blick verloren. Wir haben gedacht, alle Menschen sind Eigennutzenmaximierer. Der Homo economicus wurde zum vorherrschenden Modell und ein Mensch handelt aus Eigeninteresse. Alles andere galt nicht. Und wenn er dann etwas Altruistisches tut, dann ist es nur verstecktes Eigeninteresse, weil er dafür sorgt, dass seine Enkel oder seine Cousinen oder wer immer oder sein Stamm oder sein Clan überlebt. Aber das ist ein Quatsch.
Das klingt so, als wäre man schon misstrauisch einem guten Menschen gegenüber.
Ganz genau. Traurig. Es ist eigentlich eine Grundhaltung des Argwohns, der den ganzen wirtschaftstheoretischen Modellen innewohnt. Ja? Das Einzige, was Menschen wollen, ist, ihre Interessen zu befriedigen. Und da glaube ich, geschieht gerade so ein Ruck in der Wirtschaftswissenschaft übrigens auch, dass man einfach sieht, okay, dieses Modell hat wirklich große Vorteile, aber es hat eben auch Nachteile, weil es den Menschen nicht in der Art und Weise erfasst, wie er ist.
Man sieht ja auch, dass Kultur nicht durch einen einzigen Menschen wächst, sondern durch Menschen, die gemeinsam Dinge tun. Und ich finde, wenn man durch eine Stadt geht und man sieht Bauwerke, die Menschen gebaut haben vor Hunderten von Jahren, die immer noch stehen, dann ist das eine Kunst. Dass wir wirklich so sehen, Menschen vor uns haben was gebaut und die haben zusammengearbeitet. Und es kann natürlich sein, dass Arbeiter da nicht immer sich perfekt verstanden haben. Und natürlich wollten sie auch am Ende des Tages ihren Lohn haben. Aber sie waren noch so dazu bereit, einfach Zeit und Arbeit in etwas hineinzustecken, und das längere Zeit steht.
Ja, das ist ein total wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen, dass diese Fähigkeit zum generationenübergreifend Denken, dass die eigentlich aus dem Blick geraten ist. Also heute sprechen wir von generativem Verhalten. Also wir im Grunde über unsere eigene Nasenspitze hinweg das Wohl unserer Kinder, Enkel und Urenkel schon mitdenken. Und da gibt es auch ganz verschiedene Modelle. Kulturen, die mit dem Wissen ihrer Ahnen sind auch da und wichtig, eben auch sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft ihre Gemeinschaft denken. Und das finde ich total interessant und inspirierend.
Vielleicht mehr als Familie, als ein Individuum.
Ja, genau. Also Zugehörigkeit und vor allem, ich glaube, die eigene Vergänglichkeit immer auch mitzubedenken. Es ist natürlich bei uns aus der Mode gekommen, weil wir wissen ja alle, wenn wir tot sind, ist fertig. Was ja auch Vorteile hat. Nur, es unterbricht im Grunde den Strom der Generationen. Und dieses vor uns die Steinzeit, nach uns die Sintflut-Denken, das macht auch so eine ganz große Einsamkeit und eine Vereinsamung der Menschen.
Vor uns die Steinzeit, nach uns die Sintflut. Das haben Sie sehr schön auf den Punkt gebracht. Das ist ein Denken, das man öfters wiederfindet. Nochmal ganz kurz zum Punkt zurück, wo Sie gesagt haben, Menschen entledigen sich auch gerne Dinge, haben gerne auch die Hände frei. Da gibt es in einem anderen Kapitel, wo es um Abfall geht, auch einen sehr entspannenden Punkt, wo eigentlich drinsteht, dass Abfall kaum ein Wort war, das man verwendet hat, um wirklich dieses Weg von irgendwas, sondern dieses Abfall war eine Substanz, die halt angefallen ist, aber die dann wieder in den Prozess hineingegangen ist. Und dann in den 1950er Jahren sind zu diesem Punkt geworden, so, wir entledigen uns Dingen, wirklich ganz weg, Entsorgung, und dafür wollen wir ganz viele neue Dinge. Also anstatt zu denken, wir bekommen etwas von dem Kreislauf und wir geben es von dem Kreislauf zurück, bekommen wir etwas und entledigen uns etwas. Wir versuchen, Ressourcen anzuzapfen, die 100% neu sind und wollen aber auch 100% wieder weg haben. Das fand ich spannend, dass Abfall eigentlich erst so ein kurzfristiges Konzept ist, dass wir eigentlich erst so kurzfristig daran denken, Dinge auf Ewigkeiten wieder vom Planeten verschwinden lassen zu wollen.
Ja, das ist ein wirklicher Paradigmenwechsel, könnte man sagen. Also diese ganze Diskussion um Circular Economies, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass wir das Rad nicht neu erfinden müssen, weil dieses zirkuläre Denken natürlich Teil jedes intelligenten Wirtschaftens war. Ich meine, die Leute vor uns, die waren nicht so dumm und haben Ressourcen so unvernünftig verschleudert, wie wir das tun. Also am dramatischsten ist es natürlich bei den Abfällen aus den Atomkraftwerken, wo man wirklich weiß, wir produzieren Abfälle, wir nehmen in Kauf, dass Abfälle produziert werden, die über Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrzehntausende irgendwie weiterwirken werden. Und die müssen wir entsorgen, stecken sie möglichst tief unter die Erde oder schicken sie ins Weltall oder sonst irgendwas. Aber das ist schon eine eigentlich ziemlich arrogante Art und Weise, ja, im Grunde Energie zu erzeugen, weil man geht davon aus, unsere Generation hat es verdient, mit so viel Energie zu leben. Und was die danach machen, ach, die werden sich schon was ausdenken. Das ist nicht in unserer Verantwortung und das ist schon hart, ja. Aber dass Abfall kein Wort war, das war für mich selber. Also dass Abfall ganz lang im Grunde erstens als Wort nicht existierte bei Grünitz in einem der wichtigsten Lexika des 18. Jahrhunderts, kommt es dann als wiederverwertbarer Rest im wörtlichen Sinne vorher, dass man das dann wieder weiterverwertet. Und das schönste Beispiel für diese Wiederverwertung ist das Papier, was ja ein 2000 Jahre altes Erfolgsprodukt. Das ist ja eine kulturelle, ein Bestseller der Kulturrevolution ausgeliefert.
Das ist ein super Punkt, weil Paper an sich heißt eigentlich Papier und wir machen alles digital und immer mehr, aber
Papier ist immer noch da, ja. Aber das wurde eben über zwei Jahrtausende fast. Es ist ein Recyclingprodukt. Es wurde aus alten Lumpen hergestellt, ja. Aus alten Hemden, aus alten Kleidern, aus alten Stoffen, aus alten Tauen und so weiter. Und erst um 1800 hat man dann angefangen, auf Holz zu setzen, weil die Nachfrage nach Papier eben so groß wurde.
Ich habe auch im Buch ganz kurz angeschnitten, dass Franz von Assisi auch ein großer Naturfan war. Und da in dem Zeitalter wurde ja sehr viel auf Pergament geschrieben, also auf Tierhäute. Und er wollte dann auch nicht so viel lesen, weil er gesagt hat, das findet das nicht nachhaltig oder halt nicht freundlich der Welt gegenüber, dass man auf Pergament schreibt.
Ja, weil das, genau, das ist eigentlich schon auch gruselig, gell? Also in China, im Vorderen Orient, im Iran, also in Persien, Irak und so, da hat man schon längst auf Papier geschrieben und eben Papier aus Papyrus und dann eben aus Naturfasern hergestellt, sehr schnell. Aber das Papier, was man verwendet hat, das war eben aus zunächst alten Tauen und wurde in China erfunden. Dass man im Westen so lange auf Tierhäute geschrieben hat, Pergament, ist eigentlich interessant. Und da gibt es auch Thesen dazu, dass das im Grunde so eine Innovationsverweigerung des Westens war. Weil die sagten, okay, naja, Tierhäute haben wir sowieso. Und erst im 12. Jahrhundert wurde dann wirklich Papier aus Recyclingmaterial eingeführt.
Ja, sehr gut. Ich bin Vegetarierin, ich finde das gut, dass Papier
Assisi passt da sehr gut rein. Der ist wirklich, ich meine, der hat ja auch so ein Naturverhältnis, was einen total beeindruckt, dieses Wissen. Ich bin Teil der Natur. Die Gestirne sind seine Geschwister. Er hat zu Tieren gepredigt, den Vögeln gepredigt. Das sind ganz schöne Metaphern für diese Vorstellung des Menschen in seiner Umwelt, nicht als Umwelt, sondern als Mitwelt. Ja? Also was wir heute wieder ganz stark machen, wir reden vom Menschen und der Umwelt und eigentlich müssten wir sagen, ja, nee, der Mensch ist Teil dieser Welt, ja? Es ist unsere Mitwelt. Die Umwelt setzt den Menschen in den Mittelpunkt, aber ich glaube, da sind wir gerade dabei, den zu entthronen.
Ich glaube auch so, man sieht immer so ein Individuum und die Gesellschaft. Aber es ist wirklich ein Individuum in der Gesellschaft oder als Teil von der Gesellschaft. Und ich bin genauso die Gesellschaft wie Sie. Also alle unsere Aktionen, die sind ja auch ein bisschen miteinander verbunden. Und genauso ist es mit der Umwelt.
Genau.
Insgesamt versuchen wir alle, glaube ich, ein schönes Leben zu führen. Ich finde das so spannend, wie viele coole Analogismen im Buch geschaffen worden sind. Auch in einem Beispiel, wo das Kerbholz mit der Blockchain zusammengeschrieben wird. Und wirklich, wirklich toll. Also ich habe es echt verschlungen. Wie sind Sie denn eigentlich dazu gekommen, sich so intensiv mit diesen ganzen verschiedenen Bereichen zu befassen? Was hat bei Ihnen die Karriere gestartet? Welche Themen haben Sie am Anfang interessiert?
Sehr viel. Also ich habe meine Doktorarbeit in Irland geschrieben und ich habe mich für Formen der Vergemeinschaftung interessiert. Und es waren Klöster, also das, was wir heute Klöster nennen, Formen des Zusammenlebens, die nicht unserem traditionellen Verständnis von Familie entsprechen. Ja. In Irland war mein Hauptthema Clonmacnoise, ein irisches Kloster, was vom 6. bis ins 16. Jahrhundert, ja, bis ins 12. eigentlich sehr einflussreich war. Und da leben eben ganz verschiedene Leute zusammen. Also ganz, ganz Heilige mitten im Zentrum, die Connemocht. Und dies waren die Spiritual Gurus. Und dann gab es aber auch den Bischof und dann gab es den Abt. Der Abt war verheiratet und hat seinem Sohn dieses Amt vererbt, war also auch im Grunde der Verwalter des Ganzen. Und dann gab es eben ganz viele Mönche, aber auch Laienmönche. Und es gab Familien, die in diesen Klöstern in Irland zusammenlebten. Und das hat mich total fasziniert, weil das völlig unserem klassischen Verständnis von Klosterleben widerspricht. Und da habe ich eigentlich gemerkt, dass was wir uns heute unter Kloster vorstellen, ist ein einfach so sehr verbürgerlichte Vorstellung des 19. Jahrhunderts. Historisch gesehen waren Klöster viel mehr, ja, ich will nicht sagen wie WGs, aber einfach ganz andere Lebensformen. Und im Zusammenhang damit hat mich dann immer mehr auch die Pluralität von Lebensmodellen interessiert und die Diversität in unserer Geschichte, die wir so ausgeblendet haben, und die wieder sichtbar zu machen. Ich glaube, das wurde dann immer mehr auch zu meinem Thema.
Die Diversität sichtbar machen, das ist, ja, das gelingt im Buch auf jeden Fall sehr gut. Haben Sie noch einen Tipp für junge Forscher?
Also ich würde mal sagen, drei Dinge. Die erste, junge Menschen, die was tun wollen und die Zukunft anders denken, da würde ich unbedingt sagen, ihr habt den Rückenwind der Vergangenheit, ganz ehrlich. Die Geschichte ist so vielfältig und alles, was ist, kann auch anders sein. Deswegen, Transformation kann gelingen und Menschen können Transformation. Also please go for it. Und unsere Unterstützung habt ihr auch. Zweitens, für die Wissenschaft habe ich mal einen schönen Satz gelesen. Der stammt auch aus dem Mittelalter. Der heißt, liebe und tu, was du willst. Es ist eigentlich auch ein wichtiger Punkt. Also ich glaube, wenn man so eine Liebe und eine Leidenschaft zu einer Sache entwickelt, dann kann sie gelingen und dann kann man auch danach gehen. Also deswegen, das finde ich sehr, sehr wichtig. Und das dritte, Ocasio post Calva est, das ist ein schöner Spruch aus der klassischen Antike. Von hinten ist die Gelegenheit kahl. Also, wenn die Gelegenheit vorbeiläuft, muss man sie von vorne am Schopfe packen. Wenn sie vorbei ist, dann ist sie weg.
Voll schön gesagt. Sehr gut. Vielen herzlichen Dank für das nette Gespräch. Es hat mich sehr gefreut. Ich muss noch viel mehr Geschichtsbücher lesen und noch viel mehr die Welt von Geschichtsaugen sehen, weil es hat so viel verändert. So Blockchain auf Holz, ganz anders. Also hat mir sehr, sehr gefallen. Vielen Dank für das nette Gespräch.
Ja, prima. Vielen Dank. Hat mich auch sehr gefreut. Es war wirklich sehr unterhaltsam, sich mit Ihnen zu unterhalten. Alles Gute.
Danke.
Tschüss.